Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Cindy, die bereits in Folge 98 von ihrer ersten Geburt erzählt hat. Die erste Geburt war im Geburtshaus geplant, ist dann ins Krankenhaus verlegt worden und endete dort in einem Kaiserschnitt. Und jetzt mit 2,5 Jahren Abstand hat Cindy ihr zweites Kind vaginal zur Welt gebracht und erzählt uns heute von dieser sehr bestärkenden Wiebeck. Bevor wir mit Cindys Geburtsgeschichte beginnen, möchte ich nochmal alle Frauen in Wien und Umgebung oder gerne auch diejenigen, die weiter weg wohnen, aber nach Wien kommen möchten, zum Lean in Berührung und Grenzen Day Retreat am 27.09. hier in Wien einladen. Ich halte den Retreat zusammen mit meiner lieben Kollegin, Freundin und Doula Eva Teacher. Dieser Day Retreat ist für Frauen, die viel halten, sei es Verantwortung im Job, in der Community, für Klientinnen oder für die eigenen Kinder und die sich nach Gemeinschaft mit anderen Frauen sehen. Für Frauen, die ihren Communities und ihren Familien etwas zurückgeben möchten, ohne dabei selbst auszubrennen. Für Frauen, die aus dem Hamsterrad des immer mehr aussteigen und sich stattdessen im Setzen von gesunden Grenzen und im Umsetzen der eigenen Werte üben wollen. Wir bieten diesen Day Retreat an für Frauen jeden Alters, von Menarche bis Menopause und darüber hinaus. Und auch Schwangere sind ganz herzlich willkommen. All die Infos dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Und jetzt erst einmal viel Freude mit Cindys Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, Cindy. Du bist schon ein zweites Mal bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, heute von deiner Wiebeck-Geschichte zu hören.
Hi Thea, ich freue mich auch riesig, dass es klappt. Voll der Full-Circle-Moment hier.
Wunderschön. Du hast in Folge 98 von deiner ersten Geburt erzählt, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, im Geburtshaus angefangen hat und dann ein ungeplanter, ungewollter Kaiserschnitt geworden ist.
Richtig.
Für diejenigen, die sich das nochmal anhören wollen, jetzt auf Pause drücken und Folge 98 anhören. Magst du vielleicht einfach nochmal kurz dich vorstellen, vielleicht auch mit dem, was jetzt seit deiner ersten Geburt alles bei dir passiert ist?
Ja, gern. Ich bin auf jeden Fall älter geworden. Ich bin jetzt 35, bald 36. Ich bin immer noch verheiratet. Ich habe immer noch einen Dackel. Ich habe jetzt 2 Kinder. Meine Tochter bei der Geburt war, bei der Geburt in Folge 98 ging, ist jetzt 3 Jahre alt geworden vor kurzem. Und mein Sohn, den ich jetzt als Wiebeck geboren habe, ist fast 6 Monate. Wir wohnen immer noch im Norden von Berlin, in Oberhavel, im Speckgürtel. Und ja, ansonsten, was ist noch so passiert? In meinem echten Leben, außerhalb der Elternzeit, bin ich schon viele Jahre Führungskraft in der Bankenbranche und habe aber auch immer mehr gemerkt, dass mich eigentlich so ein paar andere Themen mehr interessieren als nur das Materielle und traue mich jetzt gerade da so raus in der Elternzeit, etwas anderes zu erkunden. Habe eine Selbstständigkeit letzten Monat angemeldet und das ist ein ganz schöner Hustle, das in der Elternzeit zu machen und es ist einfach auch ein bisschen kompliziert mit den ganzen Papieren, mit der Bürokratie. Ich habe mich trotzdem getraut und bin jetzt als Yogalehrerin und selber auch als Doula unterwegs und insbesondere die Geburtserfahrung mit meinem Sohn hat mich auf dem Weg zur Doula bestärkt.
Wunderbar, da werden wir zum Schluss nochmal zurückkommen, wo man dich finden kann, wenn man im Norden von Berlin wohnt und Yoga oder und Doula-Unterstützung rund um Schwangerschaft, Geburt braucht. Magst du uns zum Beginn der Schwangerschaft zurückbringen, als du dann das zweite Mal schwanger geworden bist? War das geplant? War das eine Überraschung?
Das war voll Kracho geplant, also wirklich so richtig so, okay, ab dem nächsten Zyklus Ja, und vorher mit meinem Mann noch so richtig living young, wild and free gemacht, waren beide nochmal allein im Urlaub, ohne den anderen, ohne das Kind, jeder nochmal für sich. Ich war auch auf einem Yoga-Retreat und er war irgendwie nochmal im Fußballstadion und haben so richtig, richtig viele Sachen nochmal gemacht, wo wir wussten, okay, das geht dann erstmal nicht mehr, wenn man hier so zwei kleine Mäuse am Start hat. Und ja, dann habe ich auch nochmal eine Closing the Bones-Zeremonie gemacht, weil ich nochmal für mich wirklich so einen richtigen Abschluss dieser ersten Reise als Mutter haben wollte und habe darüber dann auch nochmal die Hebamme, die mich auch in der Schwangerschaft begleitet hat, schon kennengelernt. Und dann sind wir gestartet im nächsten Zyklus, auch richtig mit Ovulationstests, weil ich wollte, dass es einfach schnell funktioniert und es hat dann auch direkt im ersten Zyklus geklappt.
Hast du sofort gespürt, dass du schwanger bist, oder hast du es gemerkt, als die Blutung ausgeblieben ist?
Ich hatte wie bei meiner Tochter schon so ein Gefühl, dass es geklappt hat und ich habe auch total Banane hier irgendwie schon ab Eisprung plus 9 irgendwie auf so eine HCG-Test gepinkelt und ganz doll ging es nicht gehalten. War immer so, da ist doch ein kleiner Strich, oder? Und dann dachte ich so, oh Gott, Cindy, chill. Und es war aber wirklich schon ganz, ganz kleiner zu sehen. Und dann habe ich irgendwie 2 Tage später nochmal einen gemacht und dann blieb die Periode aus. Und dann habe ich so einen digitalen Test gemacht. Und dann war es auch eigentlich klar. Es ist immer total interessant, finde ich, zu beobachten, wenn man eigentlich innerlich weiß, dass es so ist und trotzdem irgendwie denkt, ja, man müsste nochmal 20 Tests machen, um sich sicher zu sein, ja.
Ja, lustig. Ich habe ja in der zweiten Schwangerschaft gar keinen Test gemacht, beziehungsweise erst dann irgendwie 2 Wochen später, weil mein Mann irgendwie dann so, der war so, bist du wirklich schwanger? Und ich so, ja, ich bin schwanger. Und er brauchte dann einen und das war sehr lustig, weil ich habe auf diesen, also das war dann irgendwie, ich weiß gar nicht, also es war schon, glaube ich, in der 7. Woche oder 8. Woche. Ich glaube, das war kurz bevor ich dann den ersten Termin beim Gynäkologen hatte. Das war irgendwie, mein Mann brauchte das psychologisch, dass er dann nochmal so einen Test hat.
Mein aber auch, ja.
Und also ich wusste es einfach, weil ich kenne meinen Körper, ich kenne die Zeichen meines Körpers und wusste, die Blutung hat ausgesetzt, aber ich habe es auch schon davor gespürt. Und als ich dann auf diesen Test gepinkelt habe, der war wirklich so instant, war da dieser zweite Strich.
Alarm.
Ja.
Ja, mein Mann auch. Also ich glaube, der hat es auch so richtig erst geschnackt, als ich bei diesem ersten Ultraschall war und rauskam und ihm das Bild gezeigt habe. Da habe ich richtig im selben Gesicht gesehen, dass es so nochmal so ein Schwung an Realisation kam. So, oh, okay, sie hat wirklich recht, sie ist wirklich schwanger. So, ich glaube, das ist für die viel schwieriger nachzuvollziehen, weil sie dieses Gefühl halt nicht kennen, ne?
Ja, auch irgendwie verständlich.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, dass du über die Closing of the Bone Ceremony schon deine Hebamme kennengelernt hast für die Schwangerschaft und du hast ja geplant, eigentlich zu Hause zu gebären, also eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt. Genau, wann hast du die Hebamme dann kontaktiert?
Also ich bin ich bin Jungfrau vom Sternzeichen und ich bin so eine übelste Planermaus. Und das hat man auch in meiner beruflichen Karriere gesehen. Ich war immer so im Projektmanagement unterwegs. Deshalb, natürlich habe ich die Hebammen und Doulas, die in Frage kommen, schon ungefähr ein Jahr, bevor ich überhaupt wieder schwanger geworden bin, alle kontaktiert und gefragt, würdet ihr bis hierher fahren, wo ich bin? Weil hier, sag ich mal, in dem ländlicheren Raum ist halt einfach die Auswahl nicht so groß. Da habe ich halt viel in Berlin und auch Potsdam angefragt und gesucht und gefragt, könntet ihr euch vorstellen, hierher zu kommen? Würdet ihr in Wiebeck begleiten? Wie seid ihr da aufgestellt? Weil mir einfach total wichtig war, für diese Wiebeck ein Geburtsteam zu haben, was halt 100% hinter mir steht und nicht in einer Sekunde daran zweifelt, dass das möglich ist. Und beim ersten Mal hatten wir auch eine außerklinische Geburt mit dem Geburtshaus geplant und jetzt war ich so hin und her gerissen, ist Hausgeburt jetzt das Richtige? Für mich war aber klar, es gibt für mich den Umweg über das Geburtshaus bei der Geburt jetzt nicht mehr. Also entweder gehe ich in eine Klinik oder ich mache eine Hausgeburt. Das war für mich das Thema und ich habe tatsächlich beide Szenarien geplant und aufgestellt und habe für beides alle Vorkehrungen getroffen. Und auch der Hausgeburtshebamme war es von vornherein klar, dass sie eine Option ist und die präferierte Option, aber ich auch genauso die Option Krankenhaus anders als beim ersten Mal nicht als Failing sehe, sondern als, das ist halt der andere Weg, den ich vielleicht auch gehen möchte.
Ja, und wir hatten ja in deiner Schwangerschaft auch viel Kontakt. Und obwohl du in Berlin bist und nicht in Wien, weiß ich, dass ja auch die Geschichte rund um Margarete Warner,
Ja.
wo einfach ein Kind nach einer Hausgeburt nach Kaiserschnitt verstorben ist. Der Tod des Kindes hatte nichts mit der Hausgeburt zu tun oder damit, dass die Mutter vorher einen Kaiserschnitt hatte. Trotzdem steht Margarete Warner vor Gericht und ich weiß, dass das einfach weite Kreise zieht und dass das Hebammen im gesamten deutschsprachigen Raum beeinflusst. Und ich weiß auch, dass es dich natürlich beschäftigt hat. Hattest du da Gespräche mit deiner Hebamme drüber und wie bist du selber mit dem Thema umgegangen?
Ja, ich habe das selber mitbekommen über verschiedene Kanäle, weil ich ja schon, das hatte ich ja auch in der ersten Folge da von meiner Tochter erzählt, schon vor den Schwangerschaften hat mich dieses geburtshilfliche Wissen interessiert und ich war in dieser Bubble unterwegs, also eigentlich auch nur natürlich, dass ich da jetzt den Weg der Doula einschlage, weil mein Interesse einfach nie abgerissen hat. Und deshalb hatte ich schon über verschiedene Kanäle davon mitbekommen und war total erschüttert. Du hast auch viel darüber informiert. Ich fand es auch total lieb von dir, dass du mir geschrieben hast nochmal, hey, ich poste jetzt bald was dazu. Schau mal, was das mit dir machen kann in der Schwangerschaft. Und da ich aber wusste, dass das nada mit Zustand nach Sektion, der Entscheidung der Hausgeburt zu tun hatte, war das für mich eher, ich fand das halt, es tat mir einfach so leid für die Hebammen und es tat mir leid für alle anderen Frauen. Und du hattest ja auch einen direkten Impact dadurch, weil Margarete ja eigentlich auch deine VBAC, HBAC Hebamme gewesen wäre. Und ja, ich habe darüber mit meiner Doula viel gesprochen. Und habe dann auch bei einer der, das war schon relativ spät in meiner Schwangerschaft, wo das so richtig publik geworden ist, habe ich dann auch mit meiner Hebamme drüber gesprochen. Ich hatte sie so angesprochen und dann meinte sie so, ach, ich habe gehofft, du kriegst davon nichts mit. Und dann habe ich gedacht, bitte, wie soll ich davon nichts mitkriegen? So, also ich bin doch irgendwie überall vernetzt. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten und sie hat halt auch mich halt gefragt, was das mit mir macht. Und ich habe gesagt, ich hab keine Angst deshalb. Also ich weiß, dass du insbesondere bei Zustand nach Kaiserschnitt noch mal viel genauer auf mich schaust, ich auf mich schaue, mein Mann auf mich schaut und Doula auf mich schaut und ich habe überhaupt gar keine Angst, dass wir nicht mitbekommen würden, wenn es einen Notfall gäbe. Und ich, also das war jetzt kein Grund für mich zu sagen, ich will zu Hause nicht mehr gebären.
Ich erinnere mich an ein paar Nachrichten von dir. Ich glaube, ein Thema, was dich sehr beschäftigt hat, war das Thema Uterusruptur, was halt immer bei der VBAC sein kann. Aber im Vergleich zu einer Frau, die noch keinen Kaiserschnitt hatte, eigentlich, wenn man sich statistisch anschaut, auch nicht so viel höher das Risiko ist. Ja, was hat dich da beschäftigt?
Ich hatte halt Angst, dass ich nicht merke, wenn es passiert. Und habe dann aber auch immer mehr durch mein, Anführungszeichen, Selbststudium, durch die Bücher, die ich von Ute Taschner auch gelesen habe und Statistiken auch, die du geteilt hast, bin ich immer mehr in so eine Sicherheit reingekommen, dass halt, ja, man hört überall, das Risiko ist 6-mal höher. Und wenn man dann halt aber das mal andersrum betrachtet, was heißt das denn tatsächlich in den Prozentzahlen, in der Ratio am Ende, ist es immer noch die Wahrscheinlichkeit bei 99%, dass es nicht passiert. Und das ist viel wahrscheinlicher, dass ich auf dem Weg in die Klinik mit einem Auto einen Unfall habe oder zu Hause die Treppe runterstürze bei den Wehen, als dass mein Uterus reißt. Und insbesondere sind ja Eingriffe, die den natürlichen Verlauf der Geburt verändern, etwas, was die Uterusruptur nochmal signifikant erhöht. Und deshalb, ich habe dann viel mit meiner Hebamme drüber geredet und habe dann auch gesagt, und was machst du und wenn du das und wie kriegst du das mit und so. Ich habe sie auch so ein bisschen gechallenged und dann hat sie mir auch noch verschiedenes Material geschickt und hat gesagt, guck mal, so sieht der Bauch aus, wenn das passiert und das und ich würde das machen und wir haben noch so und so viel Zeit und wenn der Uterus reißt, dann ist die Gefahr diese und jene und dann können wir das machen. Also sie hat mich da auch einfach super aufgeklärt und wir haben auch halt einfach hier geguckt, wie weit ist das nächste Krankenhaus im Notfall entfernt und haben halt einfach auch einen Notfallplan entworfen, weil ich einfach weiß, okay, wenn ich da irgendwie eine Angst habe, die mit mir sitzt, dann bin ich niemand, der dann einfach sagen kann, ja, dann ist das so, sondern ich kriege die Angst am leisesten mit Wissen. Und dann habe ich einfach Wissen um mich geschart und dann konnte ich mich selbst beruhigen und habe dann auch bei den Gesprächen, die ich in den Kliniken hatte, auch darüber gesprochen, wie die dazu eingestellt sind und dann wird ja auch eine Namenkontrolle gemacht. Das ist ja nicht wirklich evidenzbasiert. Und ich habe in der einen Klinik, wo ich wusste, die sind nicht so frauenzentriert, habe ich auch gesagt, was auch immer sie messen, sie behalten es für sich und jeglichen Kommentar dazu und schreiben das in ihre Akte. Ich will es nicht wissen, weil ich wusste, dass die Klinik, wo ich am Ende auch meinen Sohn geboren habe, dass die eine andere Einstellung dazu hat und ganz anders mit dem Ergebnis auch umgegangen ist.
Das heißt, du bist sowohl in die Klinik gegangen, die einfach am nächsten zu dir ist für Szenario wirklich ein Notfall, wir müssen verlegen. Du hast dich aber auch in der anderen Klinik vorgestellt, die einfach frauenzentrierter ist. Ja. Wo du gewusst hast, falls Vorgeburtsbeginn irgendwas passiert und ich gar nicht erst zu Hause anfange, weil ich unter der Geburt
oder falls ET plus 15, whatever.
Okay, das heißt, du hast bei zwei Kliniken dich vorgestellt und wirklich
vorgestellt, angemeldet,
alles durchgeplant,
ja,
Plan ABC.
ABC und wirklich auch so, dass ich mich mit ABC auch wohlfühlen würde und nicht das Gefühl gehabt hätte, wie bei meiner Erstgeburt. Das war für mich ein großes Learning, mich auf einen Plan zu versteifen und überhaupt nicht offen zu sein für andere Möglichkeiten. Und so war mir halt klar, egal wo wir hingehen, die wissen, wer ich bin, die wissen, was ich will. So, und das hat mir halt eine Sicherheit gegeben.
Hast du dich auch auf Szenario Kaiserschnitt vorbereitet?
Habe ich auch, ja. Mein Sohn lag auch lange in Beckenendlage. Ich glaube, dazu hatten wir auch mal kurz geschrieben. Und da war ich auch so, Gott, was will er? Und habe dann natürlich viel mit Spinning Babies gemacht und war schwimmen und habe mit ihm geredet. Und irgendwann eine Freundin von mir, habe ich in der ersten Folge erzählt, da hat sie noch Hebammenwissenschaften studiert. Mittlerweile ist sie längst fertig und arbeitet auch in der Klinik. Und ich habe gesagt, weißt du was, wenn es wirklich so ist, dass er in Beckenendlage liegt, dann muss ich mir halt überlegen, will ich in der einen Klinik, in der ich angemeldet bin, Havelhöhe, if you know, you know. Ne? Das ist halt irgendwie die Klinik, wenn man frauenzentriert gebären will, aus meiner Erfahrung. Die hätten natürlich auch eine vaginale Geburt aus Beckenendlage begleitet. Und ich habe aber auch zu meiner Freundin, die in einer anderen Klinik gearbeitet, gesagt, okay, wenn es so ist, ich überlege mir das, ob ich dann vaginale Beckenendlage versuche oder ob ich einfach zu dir in die Klinik komme, du Schicht hast und wir gemeinsam eine wunderschöne Bauchgeburt machen.
Voll gut, alles einmal durchgedacht.
Ja, genau. Und das hat mir wirklich so Peace of Mind gegeben.
Ja. Wie ging es dir in der
Schwangerlichkeit?
Körperlich.
Puh, ja, also ich muss echt sagen, das erste Trimester war, es war heftig. Also ich hatte so krasse Übelkeit und nicht nur diese morgendliche Übelkeit, sondern wirklich Dauerübergeben. Von morgens bis abends gar keinen Hunger, dadurch hing irgendwie nur über der Schüssel. Es war richtig anstrengend dadurch auch. Ich hatte schon immer Angst, dann auch irgendwas zu essen. Hatte sehr viel mit Kreislauf zu tun. Also ich glaube, schwanger zu sein und schon einen Toddler zu Hause zu haben, ist halt ein anderer Schnack. Ne? Das muss man echt mal sagen. Man startet von einem anderen Energielevel. Dann war ich irgendwie ja beruflich Führungskraft, da auch irgendwie viel Verantwortung. Und gerade wenn es dir irgendwie am Anfang scheiße geht von der Schwangerschaft, erzählst du es ja noch nicht jedem. Das ist halt irgendwie so ein komisches Ding, dass dir geht's am schlechtesten und du musst es am geheimsten halten. Also es ist irgendwie, wo du die meiste Unterstützung gebrauchen könntest. Ja, es war schwierig. Meine Tochter war auch viel zu Hause, weil irgendwie 2-3 Tage nach dem Schwangerschaftstest positiv erschien. Hing in der Kita aus. Wir haben Ringelröteln. Ja, das ist ja besonders gefährlich in den ersten Wochen der Schwangerschaft und dann haben wir sie rausgenommen und wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, frage ich mich echt, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Irgendwann, ja, ging es besser mit der Übelkeit und ich habe aber gemerkt, wenn ich einen richtig stressigen Tag hatte, war ich sofort wieder krass Kreislauf, musste mich hinlegen und mein Mann und meine Hebamme haben dann immer wieder positiv interveniert und haben gesagt, merkst du nicht, dass es ein bisschen zu viel ist? Merkst du nicht, dass du mal Pause machen solltest? Und ja, haben mich dann positiv gesagt, genötigt, nochmal mit meiner Gynäkologin darüber zu sprechen, wie mein Stresslevel ist und wie meine körperlichen Auswirkungen, sodass dann ich bei der Gynäkologin auch gefragt habe, ob ich ein bisschen eher in Mutterschutz gehen kann mit einem Beschäftigungsverbot und ja, vielleicht so in 1-2 Monaten. Und dann an dem Tag, wo ich da saß und vorgesprochen habe, hat sie mir direkt das Attest in die Hand gegeben und hat gesagt, nee, ab heute. Und ich so, naja, nee. Und sie so, doch. Es war für mich auch hart. Ich habe erstmal ganz schön geheult, weil so dieses, oh Gott, jetzt lasse ich alle auf Arbeit im Stich und ich bin doch nur schwanger, was soll das eigentlich? Und muss aber sagen, dass nach einer Woche raus ich in so eine Entspannung reingekommen bin. Es tat so gut und ich habe es wirklich gebraucht und ich habe angefangen, das Kinderzimmer zu bemalen und alles vorzubereiten. Und es ist so viel abgefallen von mir. Es tat einfach nur gut.
Sehr schön. Als es dann auf die Geburt hinzuging, ich kann heute nicht sprechen, als dann der Geburtstermin näher kam,
ja.
Wie ging es dir da und wie fing die Geburt dann an?
Also die Erfahrung bei meiner Tochter hat ja gezeigt, dass die Geburt da sehr spät losging und sehr schleppend. Und ich hatte auch noch mal zwischendurch herausfinden können, dass ich selber auch an ET plus 14 mit Einleitung geboren bin, mein Bruder auch. Und dann dachte ich mir so, okay, dann ist das vielleicht so ein Ding bei uns in der Familie. Und dann hatte ich auch vorher mit der Hebamme besprochen, ich habe so total Angst, dass ich dann wieder zum Schluss in so eine Spirale reinkomme von, oh Gott, ich muss was machen, ich bin jetzt hier bei ET plus 10. Und hat sie gesagt, gut, dann verrechne dich doch vielleicht einfach so ein bisschen bei deinem ET. bei deiner Empfängnis. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, also weiß ich jetzt nicht so genau. Natürlich wusste ich es wegen OVO-Test, aber habe ich jetzt bei der Gynäkologin dann nicht ganz so 100% ehrlich geantwortet. Und somit hatte ich dann einen leicht geschummelten ET in meinem Mutterpass stehen, den sie dann auch korrigieren wollte, aber beim ersten Ultraschall, genau auf den Tag, der es tatsächlich war, auch nach der Berechnung. Und habe ich mich kurz mit ihr da ein bisschen angekeifert, will ich nicht sagen, aber ich habe ihr gesagt, dass ich es echt unnötig finde, dass sie in meinem Mutterpass was korrigiert. Das ist mein Dokument und hab dann einfach mal wieder dazu geschrieben und mit Textmarker markiert und habe auch immer, wenn ich bei Kliniken vorgesprochen habe, halt meinen angesagt. Damit hatte ich ein paar Tage Puffer und das hat mir sehr gut getan, weil ich hatte natürlich diesen echten ET in Anführungszeichen im Kopf, aber hatte auch meinen im Kopf und irgendwann muss ich echt sagen, zum Ende der Schwangerschaft war ich so, ich war jetzt nochmal der Richtige. Also ich war dann selber so ein bisschen, wusste ich gar nicht so, wo bin ich jetzt eigentlich? Und das hat mir so Entspannung gegeben und mir war auch ganz wichtig, nicht in so einen Aktivismus zu geraten wie bei einer Tochter. Und das ist mir relativ gut gelungen. Also der ET war verschritten. Ich bin in dieser Schwangerschaft wirklich auch nur zu den Ultraschallen gegangen, zur Gyn, auch mal zur Feindiagnostik. Ich habe sonst alles bei der Hebamme gemacht. Es war eine Hausgeburtshebamme, die hatte natürlich die Ruhe selbst. Also die war wirklich so, well, also für mich musst du nicht hier da irgendwie x-mal zu einem Schall und CTG gehen. Wir machen mal ein CTG. Ja, wenn du das willst, machen wir das nach dem Gefühl. Und ich bin auch dann nochmal nach Havelhöhe gefahren, habe nochmal einen Schall gemacht und die waren aber auch, die waren so entspannt. Die meinten so, hey, wir warten hier easy, bis ET plus 14 ist, sei denn, sie sagen was anderes. Und so haben wir dann zugewartet und natürlich war man dann am Ende irgendwie genervt und dachte sich, kommt da jetzt, kommt da nicht. Ich hatte wieder, wie bei meiner Tochter, eine sehr lange Ankündigungslatenzphase, hatte bestimmt schon ein, zwei Wochen vor der tatsächlichen Geburt immer mal wieder so leichte Wehen für 1 bis 2 Stunden. Haben wir wieder aufgehört. Und rückblickend, so die letzten 3, 4 Tage vor der Geburt, war es halt echt so richtig, da bin ich in den richtigen Rückzug gegangen. Vorher war ich viel im Wohnzimmer im Haus unterwegs und dann war ich so, ich war nur noch im Schlafzimmer, habe viel geschlafen, lag den ganzen Tag unter der Decke, habe irgendwie Binge-Watching gemacht bei Netflix, bin eine große Runde mit dem Hund am Tag spazieren gegangen, habe dabei Affirmationen gehört und habe abends immer meine Spinning-Babies-Übungen gemacht noch. Und sonst habe ich aber wirklich so, bin ich in so einen Kokon gegangen und mein Mann hat dann schon oft nicht mehr im Schlafzimmer geschlafen, weil mir war das dann irgendwie auch immer so anstrengend, dass meine Tochter so mit mir die ganze Nacht gekuschelt hat. Und ich habe gesagt, ich will Ruhe, lasst mich alle in Ruhe. Und dann ist mein Mann mit meiner Tochter in ihr Zimmer schlafen gegangen. Eigentlich haben wir alle im Familienbett geschlafen. Ja, und dann eine Nacht kam wieder so ein Ziehen im Unterleib. Und dachte, ja, das geht bestimmt hier wieder eine Stunde weg. Okay, dann wälzen wir uns mal kurz ein bisschen von links nach rechts. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr, dachte jetzt, okay, jetzt schon 2 Stunden, naja. Und dann dachte ich so, okay, dann kommt er jetzt vielleicht doch. Und das war ganz interessant, weil der nächste Tag war schon seit langem geplant, dass unsere Tochter bei ihrer Patentante, dieser Hebamme, übernachtet und wir nochmal einen Tag als Paar haben. Juhu, schwimmen gehen, essen gehen, Kino. Daraus wurde nichts, denn ab dem Tag habe ich meinen Sohn geboren.
Okay. Das heißt, nachts ging es los. Wann hast du dann dein Geburtsteam informiert?
Es ging los, genau. Ich habe dann erstmal versucht, so die Sachen, die ich mir selber natürlich durchgelesen habe vorher und die ich wusste, so erstmal so in Denial gehen und nicht so zu viel Beachtung schenken, versuchen zu ruhen, nicht in so eine extreme Aufregung zu verfallen wie meiner Tochter. Aber irgendwie ist man ja trotzdem aufgeregt. Es war so ein Drahtseilakt, habe mir extra Noise-Canceling-Kopfhörer geholt, auch für die Geburt und habe mir die erstmal aufgesetzt und habe Entspannungsmusik drauf, bin ganz lange im Bett geblieben und habe mir so einen Wärmegürtel hinten hingemacht und rumgelegen. Als ich gemerkt habe, liegen ist nicht mehr so cool, ich muss aufstehen, bin ein bisschen dann rumgelaufen. Da habe ich dann meinen Mann geweckt und habe gesagt, du musst mir helfen. Du musst mal das Tänzgerät dran machen. Und er so, gehen die Wehen los? Und ich so, ja, ich glaube schon. Und er war dann ganz aufgeregt. Ich so, nee, leg dich mal wieder hin. Ist ganz entspannt, ist ganz am Anfang. Aber hilf mir mal, die Dinge aufzukleben. Und dann bin ich wieder ins Schlafzimmer und habe da mein Ding gemacht. Und habe dann aber schon der Doula geschrieben in der Nachtnachricht. Ich habe geschrieben, ich glaube, es geht los, aber ganz chillig. Nur, dass sie halt Bescheid weiß und ihren nächsten Tag auch planen kann. Sie hat auch Kinder. Habe auch meiner Hebamme später geschrieben, zuerst meiner Doula und dann meiner Hebamme. Ja, und irgendwann habe ich meinem Mann dann gesagt, unsere Tochter sollte, glaube ich, so am nächsten Morgen gegen 10 abgeholt werden. Und es war dann so um 4 oder so. Und dann habe ich ihm oder um 5 habe ich gesagt, ja, ruf mal rufen unsere Freundin an, ob sie eher kommen kann, was der früheste Zug ist, den sie nehmen kann. Und meinte sie, sie kann 6.30 Uhr da sein. Ich so, ja, nehme ich. Und dann wurde die Kleine abgeholt und dann habe ich auch wirklich gemerkt, wie ich mich dem mehr hingeben konnte und wie es dann auch mehr Fahrt aufgenommen hat, als meine Tochter aus dem Haus war.
Okay, wie ging es weiter? Wann kam dann die Hebamme dazu?
Also meine Tochter war dann wirklich, ich glaube, um 7 aus dem Haus und um 9 haben wir der Doula Bescheid gesagt, dass sie kommen soll. Sie ist ungefähr eine Stunde zu uns gefahren, war dann um 10 da. Und ich war schon, also wir sind dann, ich bin aus dem Schlafzimmer raus ins Wohnzimmer, es war alles schottendicht, es war komplett im Dunkeln. Ich glaube, eine Kerze hat gebrannt, ich hatte Kopfhörer auf, hatte die ganze Zeit die Augen zu, ich glaube auch eine Augenmaske auf, mit so Lavendel gefüllt und ja, bin halt einfach rumgelaufen, habe mit meinem Mann getanzt, habe auf dem Ball gesessen, habe mir Wärme, auch so ein Wärmekissen immer wieder auf meine Vulva gelegt, auf den Ball und da drauf gesessen, es war einfach mega toll. Und dann lief das so vor sich hin. Wir haben, die Doula hat immer mal wieder natürlich Sachen vorgeschlagen, die wir machen können. Verschiedene Positionen, auch aus Spinning Babies. Sie wusste auch, dass wir einen Kurs besucht haben. Sie ist darin auch ausgebildet und haben einfach so ein paar Sachen probiert, weil sie auch die Geschichte meiner Tochter kannte, dass halt da das Problem war, dass der Kopf ewig nicht tiefer kam. Ja, und irgendwann wurden die Wehen immer stärker. Und dann meinte die Doula so, also ich würde jetzt dir vorschlagen, dass du mal die Hebamme anrufst. Und ich weiß noch, dass ich so irgendwie dachte so, hä, was will die jetzt? Und mein Mann hat das dann alles gemacht, hat die angerufen, die war dann auch irgendwann da. Ich glaube, da war es irgendwie 15 Uhr oder so. Da war die Hebamme da und da saß ich gerade in der Badewanne und sie kam irgendwie rein, weiß ich noch, und sie meinte so, oh, das hört sich aber schon weit an. Ja, wir lassen mal den Geburtspool ein. Und ich dachte so, oh, geil, weil ich mich so erinnert habe in den Vorgesprächen, dass sie meinte, wenn der Pool zum Einsatz kommt, dann ist es eher schon am Ende, weil der Pool ist so der hausgeburtliche PDA-Ersatz. Ne? Und ich war so, geil, setz den Pool ein, geil, das dauert nicht mehr lang. So, rein in den Pool, alles ein bisschen schön hergerichtet. Da hat sie gesagt, soll ich dich vielleicht mal untersuchen, willst du das? Und ich gesagt, ja. Aber ich will nicht wissen, wie weit der Muttermund ist. Ich will wissen, wo mein Sohn ist. Das habe ich halt auch aus Spinning Babies gelernt, ne? Und da habe ich gesagt zu mir, scheißegal, wie weit er geöffnet ist, sag mir, wo er ist. Dann hat sie mich untersucht und dann sagt sie so, ja, alles gut. Ja, und ich so, ich wusste halt, wenn sie so komisch antwortet, irgendwas will sie mir verheimlichen, ne? Und ich habe so gesagt so, wo ist er? Und sie so, ja, am Beckeneingang, also bei -4. Und ich war halt so, da war halt meine Tochter die ganze Zeit, ne? Und ich war so, fuck. Und dann bin ich so voll in so eine Verzweiflungsschiene reingekommen. Ich habe mir auch den Geburtsbericht aus, ja.
Ich glaube, viele, die zuhören, wissen nicht, was du meinst, wenn du sagst Beckeneingang -4. Wenn man sich das Becken vorstellt, gibt den Beckeneingang, die Beckenmitte und dann den Beckenausgang. Und die Beckenmitte ist 0. Und darüber ist -1, -2, -3, -4 nach oben gehend. Ja, was eigentlich komisch ist, weil man nach oben gehend immer, ja, aber so. Kind kommt ja unten raus und geht nicht nach oben raus, deswegen so. Das heißt, -4 ist, der Kopf ist noch nicht wirklich im Becken eingestellt und das muss er halt, um auf den Muttermund zu drücken, dass sich der Muttermund richtig gut öffnet und dann auch rauszukommen. Und dann, wenn der kindliche Kopf bei +1, +2, +3 ist, dann wird
ist
er
geworden, ja.
Geboren. Genau, deswegen, du hast es schon gesagt, es ist so ein Spinning-Baby-Klassiker, dass sie immer sagen, es geht nicht um die Muttermundöffnung, weil der Muttermund kann sich in Minutenschnelle von 2 auf 10 Zentimeter öffnen, aber der kindliche Kopf braucht einfach seine Zeit, um tiefer zu sinken.
Genau, und da war ich dann halt echt so ein bisschen resigniert und war sehr verzweifelt und ich erinnere mich auch an den Moment, ich hatte halt die ganze Zeit die Augen zu und dass ich dann die Augen auf hatte oder die Maske hochgemacht habe und sie so angeguckt habe und gesagt habe, oh Gott, nein, wie soll das denn funktionieren? Ich erinnere noch, wie mein Mann sie so anguckt hat und gesagt hat, du kannst dir das doch nicht so sagen. Und ja, ich habe auch den Geburtsbericht vom Krankenhaus, aber auch von der Hebamme von zu Hause und sie hat dann auch bei der Phase reingeschrieben, Frau ist sehr verzweifelt und ich war auch wirklich verzweifelt und ich wusste auch so, okay, Celine, du darfst dich jetzt hier nicht so reinjazzen, sonst wird das gar nichts mehr so. Und dann sind sie auch alle auf mich zugekommen, so die Doula, die Hebamme, und haben gesagt so, Celine, komm, entspann dich, komm wieder zurück. So, ist alles in Ordnung. Du kommst jetzt mal raus aus dem Pool und wir machen jetzt mal Fast-Spinning Babies-Übungen. Und dann haben wir da halt gemeinsam so ein bisschen rumgeturnt. Aber ich habe gemerkt, dass diese Kenntnis über wo er ist, die hat ganz viel verändert bei mir mental und emotional und körperlich. Und ich wollte dann ganz viel meine Ruhe. Ich bin dann runter ins Bad, habe ganz lange auf Toilette gesessen, war am Anfang nur mit meiner Doula da allein. Die hatten halt immer den Rücken massiert und irgendwann habe ich sie rausgeschickt, da war nur noch mein Mann da und habe ich ihn angeguckt und habe ich gesagt, ich will das alles nicht. Was ist das für eine Scheiße? Was wollte ich hier? Und dann war ich so ganz kurz, hatte ich so Zweifel an diesen V-Back-Plänen und dachte mir so, ja, einfach komm, lass ihn in die Klinik fahren und lass das jetzt hier beenden. Und dann habe ich dann gedacht, so, bist du dumm? Du weißt doch, wie es dir danach ging, körperlich, mental. Also ich habe dann wirklich sehr mit mir gestruggelt und habe dann aber auch gemerkt, dass sich die Wehen verändert haben. Also sie waren weiterhin stark, aber ich hatte dann auch starke Schmerzen in den Wehenpausen. Und da war mir klar, okay, krass, mein Körper krampft sich gerade hier richtig ein zusammen. Der ist jetzt hier wieder auf der falschen Ebene abgebogen und irgendwie in Fight- oder Flight-Modus gegangen. Und dann habe ich das erste Mal zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich will nach Havelhöhe fahren. Und dann meint er so, okay. Und dann habe ich irgendwie das Bistape angegangen und gesagt, ich will nach Havelhöhe fahren. Und sie so, Cindy, wir haben genug Zeit, ist das alles in Ordnung? Der Muttermund ist weich, wir können das hier gemeinsam hinkriegen, wir können dich motivieren und so. Und da weiß ich auch noch, wie mein Mann sie angeguckt hat und gesagt hat, wenn sie es gesagt hat, hat sie es eh entschieden. So. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du kannst mich ja mal untersuchen, aber ich fahre. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du es willst. Für sie war es halt natürlich eine krasse Situation, weil sie kam zur Geburt dazu und es war dann für sie ein super schneller Ablauf. Ne? Sie, die Hebamme, die war, glaube ich, 1-2 Stunden da und dann habe ich gesagt, ich will das nicht. Sie war so, hä? Was ist denn jetzt hier los? Und ich hatte natürlich viel mehr Vorlauf und mein Mann und auch die Doula, weil schon länger da waren. Und dann, genau, haben wir die Sachen gepackt. Ich habe gesagt, ruf den Havelhöhe an. Wir haben noch einen Plan gemacht. Das war mir auch ganz wichtig. Das habe ich vorher mit ihr besprochen. Ich habe gesagt, wenn wir in die Verlegungssituation kommen, ich will, dass wir vorher in der Klinik anrufen und sagen, was unser Plan ist. Und das haben wir auch gemacht. Und ich habe dann mit ihr besprochen, habe ich gesagt, ich glaube, das Beste ist wirklich Ultraschall. Wo ist er? Wo ist der Kopf? Was ist da los? Wie ist er eingestellt? Und ich will eine PDA. Aber Low Dose. Und das war so krass, weil ich hatte bei meiner Tochter eine PDA und ich weiß noch, dass ich dann, das für mich war das der Verlust der Kontrolle und das Abgeschnittensein zu dem Geburtserlebnis und dass ich mich wie beraubt gefühlt habe. Und darüber hatte ich auch beim Vorgespräch in Havelhöhe gesprochen und habe halt gesagt, dass es so schlimm für mich war, weil die halt auch gefragt haben, ob ich mir eine PDA vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, aber dann merke ich gar nichts mehr. Und dann hat mich da die Hebamme angeschaut und hat mir ihre Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, hat dir niemand gesagt, dass Dosierungen in beide Richtungen funktionieren. Man kann die nicht nur hochdosieren, man kann die auch unterdosieren. Und das war so für mich so, hä? Okay. Also voll mindblowing, habe ich nie vorher drüber nachgedacht. Bei mir wurde nur damals gefragt, tschüss, die Pumpe, da kannst du nochmal nach. Dann hat sie gesagt, nee, wir machen ihnen einfach ganz, 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 ganz wenig rein. Und wenn sie sagen, es ist zu wenig, dann spritzen sie nochmal nach oder sie gehen über die Pumpe. Und so haben wir es gemacht. Die Assistentin hat wirklich eine hammergeile PDA gelegt. Ich konnte allein laufen. Ich brauchte keine Unterstützung. Ich habe die Wehen gemerkt, nur die Spitzen waren weg. Es war geil. Die haben Ultraschall gemacht direkt am Anfang. Und haben dann auch gesehen, dass mein Sohn noch so am Hin- und Herklappen war. Er war noch so am Suchen, in welche Richtung er sich einstellt. Und für einen relativ weit geöffneten Muttermund zu dem Zeitpunkt schon weit fortgeschrittene Geburt, was für mich so das Ding war, dass ich froh war, dass wir in die Klinik gegangen sind und halt die Hilfe der PDA hatten, weil halt wirklich ich scheinbar diese muskuläre Entspannung auch brauchte, um Platz zu schaffen, dass er wirklich eintreten kann.
Das ist echt auch ein Glück, dass die Walking PDA bei dir so funktioniert hat, weil das ist immer, also man hört es immer wieder von Hebammen, von Anästhesisten, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich muss aber sagen, es sind die wenigsten Frauen, bei denen es wirklich so gut
ja.
Und da hast du auch echt Glück gehabt und es ist toll, wenn
bin
man
auch sehr glücklich darüber gewesen.
Wenn man da eine gute Anästhesistin hat, die das so genau setzen kann, weil ich hätte auch eine Walking PDA kommen sollen und war dann gelähmt in einem Bein und auf der anderen Seite hatte ich Schmerzen.
Ja, das ist halt echt. Ja, bei der Tochter konnte ich so ein bisschen noch laufen, aber habe halt gar keine Wehen mehr gemerkt. Also ich habe gar keine Kindsbewegung und keine Wehen mehr gemerkt, was für mich auch total schwer war und konnte halt mit Unterstützung laufen, hatte die ganze Zeit das Gefühl, meine Beine sind so taub und die war jetzt wirklich. Es war wie, als ob halt nur so der höchste Spitzenschmerz ausgeschaltet war und sonst die Kontraktion da. Und das war auch, für mich war das so ein krasses Erlebnis. Wir kamen in Havelhöhe an. Ich hatte das Tanzgerät die ganze Zeit auf volle Pulle im Auto an und war nur so, fuck, Alter, wann sind wir da? Und auf einmal hält mein Mann an und sagt so, Cindy, auf dem Weg dahin noch, Cindy, ich habe was vergessen. Ich so, was? Und er so, das Kolostrum. Und ich so, was? Und er so, wir müssen zurückfahren. Ich so, bist du blöd? Ich so, wir fahren nicht zurück. Ich so, ruf Shanae an. Das war die Doula. Und dann, sie war ja bei uns, war ja auch mit dem Auto mit auf dem Weg und hier, aber wir sind jetzt so mit drei Autos gefahren. Dann ist sie umgedreht. Also sie kam schnell zu unserem Auto, hat unseren Wohnungsschlüssel geholt und den Hausschlüssel zurückgefahren, das Kolostrum geholt. Was ich später rausstellen sollte, noch absolut Game Changer war. Ja, dann kamen wir halt da an, die Hebamme war dabei, hat noch eine Übergabe gemacht, hat auch gesagt, sie bleibt so lange, bis die Doula da ist, damit ich einfach immer konstant zwei Personen habe. Und ich meine, in Hasselhöhe ist halt auch so, die hätten niemals sie weggeschickt oder so. Die sind halt einfach total toll da. Und zwar, wir kamen rein und ich habe geheult vor Erleichterung, das war so krass. Ich kam rein ins Krankenhaus und ich war so richtig erleichtert, da zu sein. Total komisch, da habe ich mich dann auch danach gefragt, vielleicht bin ich nicht die außerklinische Geburtsmaus, die ich gern wäre. Weil ich so eine Erleichterung gespürt habe, als ich da reinkam und wurde so lieb gleich auch eingehakt von der Hebamme. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich habe gehört, du willst eine PDA und einen Ultraschall. Ich so, ja. Und sie so, aber du hast im Geburtsplanungsgespräch angegeben, du willst keinen Zugang. Weißt du, dass du einen Zugang brauchst, wenn du eine PDA bekommst? Ich so, ja. Und sie so, gut. Und dann dachte ich mir so, krass, sie hat sich einfach meine Wünsche durchgelesen. Und das war das, damit hat sie mich empfangen und ich habe mich so ernst genommen gefühlt dadurch. Das ist so eine Kleinigkeit, ne? Ja, und dann PDA gesessen, kurz geruht, kurz geschlafen. Die Doula, mein Mann und ich irgendwie so 15, 20 Minuten gepennt, nachdem die gewirkt hatte und da bin ich aufgewacht mit den Worten, mir ist kotzübel und meine Doula kam rumgerannt, hat mir einen Kotzbeutel hingehalten und ja, der war leider kaputt. Dadurch habe ich sie im kompletten Schwall von oben bis unten voll gekotzt und es war mir so peinlich. Ich habe sie komplett voll gekotzt und das CTG-Gerät und es war mir alles so peinlich und ich habe die ganze Zeit nur gesagt, oh Gott, das ist mir so peinlich, das ist mir so peinlich. Und das ist für mich auch so, ich erzähle das, weil für mich ist das so ein wichtiger Schlüsselmoment, der so sehr erklärt, was Doulas machen, aber auch erklärt, wie man Geburten beeinflussen kann durch Verhalten. Wenn sie angewidert geguckt hätte oder irgendwas, ich glaube, es hätte alles verändert in diesem Moment. Und sie hat mich aber angeguckt, hat ihre Hand auf meine Schulter gelegt, hat gesagt, Don't worry, love. Und dann kam die Hebamme rein und meinte so, oh, naja, das CTG braucht dich eh nicht. Und dann hat sie so alles so abgewischt und alle haben einfach sauber gemacht und waren so, haben mir total so, als ob es überhaupt nicht schlimm ist. Und ich habe mich so geschämt und es war einfach schön. Und dann meinte die Hebamme, ja, du, es gibt eigentlich zwei Momente, wo man sich so schwallartig übergeben muss in der Geburt. Und ich glaube, du bist beim Letzteren angekommen. Kann ich dich mal untersuchen? Und dann war klar, ich bin in der Übergangsphase angekommen und hatte irgendwie noch eine kleine Muttermundslippe. Die haben wir noch weggeshakt gemeinsam. Und dann habe ich das Gefühl, habe ich zu meiner Doula gesagt, sie muss weggehen. Ich habe das Gefühl, dass ich sie sonst anpupse oder ankacke. Und dann haben alle gelacht und ich habe es nicht verstanden, weil diese Phase hat mir bei der Geburt meiner Tochter gefehlt. Und ich habe natürlich viel vorher darüber gelesen, dass man bei der Geburt einen Druck auf den Po hat, aber habe es in dem Moment nicht abrufen können. Und dann war klar, okay, it's happening. Ich gebäre jetzt meinen Sohn. Und dann die Hebamme noch mal kurz mir erklärt, dass es manchmal halt schwierig ist, mit einer PDA ein Gefühl zu haben, wo man hinpressen muss, und hindrücken muss, hinschieben muss. Und sie würde gerne einmal mit mir gemeinsam checken, ob ich weiß, wohin. Hat sie halt ihren Finger so an meinen Damm gelegt und hat gesagt, bau jetzt mal Druck auf, guck mal, wir gucken mal, ob dein Sohn auch jetzt richtig eingestellt ist. Und dann hat sie gesagt, jetzt machen wir mal drei Wehen zusammen und wenn ich das Gefühl habe, alles klappt, dann lassen wir hier los und du kannst dein Ding machen. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Und ja, danach bin ich intuitiv in die Seitenlage, habe mich auf die linke Seite gelegt. Mein Mann war so über mir und habe ich so an seinen, also habe ich mich so hochgezogen an ihm. Die Doula war in meinem Rücken und hat so Counter Pressure gegeben. Und mein linkes Bein, nee, mein rechtes Bein hat sich so angewinkelt auf der Schulter der Hebamme und dann habe ich meinen Sohn geboren und dann meinte die Hebamme auch so zwischendurch der Kopf, fühl ihn mal. Und es war einfach so ein krasses Gefühl, weil ich habe echt bis zum Schluss nicht gedacht, dass es klappt. Ich hatte so Angst, dass es nicht klappt, dass irgendwas passiert und es war einfach schön, an den Kopf zu spüren und ja, auch diese Presswehen wahrzunehmen, trotz der PDA. Also ich habe wirklich gemerkt, wie mein Sohn sich durch mein Becken schiebt und wie mein Körper mitpresst und an irgendeinem Punkt meinte ich, so Cindy, nicht mehr schieben und ich so, ich mache gar nichts. Da hatte ich das Gefühl, dass mein Körper wie von alleine so kontrahiert und krampft und es war einfach ein überwältigendes Gefühl. Ja, dann war er da. Ich habe ihn hochgenommen und leider war er ein bisschen sehr schlappi. Der hat ganz schön die Arme runterhängen gehabt und die Beine. Ich habe ihn dann versucht zu stimulieren, sondern wir haben aber gemerkt, irgendwie braucht er mehr. Haben ihn dann relativ schnell abgenabelt und dann sind die Hebamme, mein Mann und mein Sohn aus dem Raum raus. Und ich saß da und bin auch so dankbar, dass ich eine Doula hatte, weil sonst hätte ich da allein gesessen. Ja.
Wie ging es denn weiter mit deinem Sohn?
Die haben dann, der Hafenhöhe hat keine Kinderklinik, aber die haben eine Rufbereitschaft mit einem Neonatologen, der kam dann und hat gesagt, ja, er hat sich jetzt schon gut berappelt, aber er hat das Gefühl, er hat wahrscheinlich irgendwie eine Lungenentzündung und der eine Lungenflügel hat sich nicht richtig entfaltet. Er würde ihn jetzt verlegen auf die Neonatologie. Alles hieß nach Berlin ein Krankenhaus reinverlegen und ich so, oh Gott, ich fahr mit. Und dann meinten sie, nee, du kannst nicht direkt mitfahren, weil du musst auch noch genäht werden. Ich hatte einen kleinen Dammriss und dann haben sie ihn erstmal ohne mich verlegt. Es war Horror.
Wohin haben sie ihn dann verlegt?
Nach Westend, DRK Westend, halbe Stunde ungefähr. Genau, haben sie ihn verlegt. Wir haben zwischendurch noch schnell die Hebamme und meine Doula gemeinsam die Plazenta geboren und begutachtet. Und dann bin ich halt im Rollstuhl rüber zu ihm in diesen Reanimationsraum und habe halt gefragt, kann ich ihn wenigstens kurz anlegen? Und dann meinten sie, nee, er hat so einen kleinen Beatmungsschlauch schon drin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber kann ich ihm vielleicht Kolostrum geben? Und dann meinte der Neonatologe so, sie haben Kolostrum dabei? Ich so, ja, und so klein eingefrorene Spritzen. Und er so, na dann her damit. Und dann habe ich ihm halt so an meiner Brust so eine kleine Spritze in den Mundwinkel gegeben. Ja, das war unser Stillstart. Hab dann die restlichen Spritzen mitgegeben, hab gesagt, der kriegt nichts anderes, bis ich da ankomme. Und ich war so happy, dass ich A, Kolostrum abgepumpt habe und B, die Doula das noch geholt hat. Genau.
Yay, zu den Doulas.
Yay. Nee, wirklich Hammer. Ja. Dann genäht worden, angekommen, Krankenhaus. Er war dann noch eine Nacht auf der Neo. Das war schon hart und ich habe dann da fleißig auch abgepumpt und am nächsten Tag wurden wir gemeinsam auf die Kinderstation verlegt für eine Woche. Und das war so der Beginn unseres Wochenbetts. Nicht ganz so romantisch, so auf einer Kinderstation, die auch nicht ausgelegt ist für Wöchnerinnen. Ne? Ich hatte zwar ein Einzelzimmer, weil er so monitort wurde und alle 3 Stunden Antibiotikum bekommen hat, aber da gab es nicht mal ein Bad auf meinem Zimmer. Ich musste immer über einen Gang schlürfen und auf so eine Gemeinschaftstoilette gehen mit meinem Beutelchen, mit meinen Einlagen, mit meinem Spray und meiner Sprühflasche. Das war richtig schön scheiße, muss ich echt sagen. Ich habe meine Tochter vermisst, ich habe meinen Mann vermisst, der hat uns vermisst. Also kein so geiler Start ins Wochenbett.
Ja, jetzt ist natürlich bei der Geschichte die große Frage, woran liegt sowas? Und ich meine, super, dass ihr im Krankenhaus wart.
Genau, da habe ich mir dann halt auch gedacht, ey, Intuition sei Dank, dass ich dann halt irgendwie dahin wollte und auch so eine Erleichterung gespürt habe. Ich meine, ich habe danach auch mit der Hausgeburtshebamme gesprochen. Sie hätte natürlich ihn ja auch absaugen und irgendwie beatmen können, aber sie meinte auch, so einen Notfall will man nicht in seinem eigenen Wohnzimmer haben. Und vor allen Dingen wären wir dann hier in das kleine Krankenhaus in Oranienburg verlegt worden. Die haben auch eine Kinderstation, aber nach Westend ist halt nochmal ein anderer Schnack. Und ich bin froh, dass wir am Ende da waren, weil die einfach sehr kompetent sind da.
Ja, aber ich erinnere mich, du hast mir auch mal geschrieben, dass irgendwie eine Hebamme oder eine Ärztin direkt nach der Geburt dann zu dir meinte, so von wegen, naja, beim nächsten Mal dann gleich im Krankenhaus und nicht erst zu Hause zu versuchen. Was ja wieder absurd ist, weil das Outcome der Geburt hat ja nichts damit zu tun, dass die Geburt zu Hause geplant
genau.
war, zu Hause angefangen hat.
Das war damals, bei meiner Tochter hat das eine gesagt, genau.
Ah, okay, ich dachte, das sei jetzt bei deinem...
Nee, hier waren sie alle vernünftig.
Ah, okay, das heißt, diesmal haben sie alle, okay, waren alle nett.
Ja.
Okay, wie war es dann, als ihr deinen Sohn mit nach Hause nehmen konntet?
Das war einfach super schön, dann nach Hause zu kommen und ja, wir hatten noch ein paar Problemchen, wir hatten ein paar Stillprobleme am Anfang, also ich hatte einfach einen kompletten Milchüberproduktion, es ist rausgeschwollen, wirklich, es war alles jetzt nass, er immer, ich immer. Und wir haben das ein paar Mal irgendwie angesprochen bei Kinderarzt und Hebamme und alle waren so ein bisschen, da ist nichts, ja, das pegelt sich schon ein. Und ich habe immer gedacht, doch, da ist was. Und auch da wieder die Doula, die meinte, ihre Tochter hatte so Probleme mit einer oralen Restriktion. Und sie meinte so, ey, ich bin keine Fachperson dafür, aber ich weiß, wie es bei meiner Tochter aussah. Wenn du willst, mach mir mal ein Video, wenn er weint von seiner Zunge und schick's mir mal. Und dann habe ich ihr geschickt und dann meinte sie, ja, seine Zunge sieht schon echt krass aus wie die bei meiner Tochter. Ey, ruf eine Stillberaterin an und lass das checken. Stillberatung angerufen und die meinte so, du legst super an, er hat eine Restriktion. Zungenband kürzen lassen noch bei ihm. Und ich bin so froh, auch da wieder wirklich, ich habe dieser Doula schon tausendmal gesagt, wie dankbar ich ihr bin. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ich mich nur auf Hebamme und Kinderarzt verlassen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das Stillen nach 3 Monaten an den Nagel gehangen, weil ich gedacht hätte, ja, das funktioniert einfach nicht und wir sind beide immer klitschnass. die haben halt alle kein Problem gesehen, weil er dazugenommen. Aber nur weil er zunimmt, heißt halt nicht, dass er, also ne, ist er trotzdem, hat er ein Problem gehabt und wir konnten nicht vernünftig in die Beziehung des Stillens da einsteigen und jetzt läuft's aber, so wie es laufen soll.
Super. Nochmal einen kleinen Shoutout zu deiner Doula. Wie heißt sie? Wo kann man sie finden?
Das ist Shanae, the Doula. Genau, die ist in Berlin aktiv. Sie ist einfach super. Sie macht auch ganz viel mit Plazenta-Kunst und sie macht auch Doula-Mentorings, wenn man sich für sowas interessiert und selber eine Doula ist. Und ansonsten Berlin und Umgebung. Sie ist eure Frau.
Super. Ja, Cindy, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine VBAC-Reise mitgenommen hast. Ich habe auf jeden Fall mitgefiebert in real time und ich erinnere mich noch, ich glaube, du hast mir irgendwie zwischen 5 und 6 Uhr früh eine Nachricht geschrieben.
Ja.
VBAC gerockt.
Ja, ich habe dir das geschrieben, da war ich gerade im Transfer von Havelhöhe zu meinem Sohn. Da saß ich im Krankenwagen und habe gedacht, ich muss Thea schreiben.
Ja, das freut mich immer total, wenn ich zu jeder Tag- und Nachtzeit irgendwie Nachrichten bekomme. Jetzt einmal zum Schluss, wo findet man dich und deine Arbeit?
Man findet mich auch bei Instagram unter novalo.women, das ist der Name. Novalo ist eine Zusammenführung der beiden Namen meiner Kinder.
Sehr schön. Werde ich natürlich auch noch in den Shownotes verlinken. Und weil wir am Anfang vor der Aufnahme drüber gesprochen haben, wir werden uns vielleicht hoffentlich, wenn alles gut klappt, im Oktober in Kleinmachnow, nicht in Berlin, ich wollte gerade Kleinmachnow bei Berlin sehen, können wir hier schon mal anteasern. Da wird es eine Filmvorstellung geben von dem Dokumentarfilm Reclaim Your Birth, in dem ich auch interviewt worden bin und der wird in den Kammerspielen in Kleinmachnow gezeigt und ich habe vor, für die Vorführung auch nach Berlin zu kommen und du hast auch schon gesagt, dass du wahrscheinlich da sein wirst und ich freue mich, wenn ich da ganz viele bekannte Gesichter aus Berlin und Umgebung auch sehe.
Ja, das wird schön.
Dann vielen Dank, Cindy, und dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Lieben Dank, Thea, dass ich es nochmal hier erzählen durfte.
Das war Cindys VBAC-Geschichte. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung für den Podcast. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte jetzt gleich, das kleine Pluszeichen meistens oben rechts auf dem Bildschirm deines Handys. Du kannst den Podcast auch in deiner Podcast-App bewerten mit Sternen, beziehungsweise bei Apple Podcast kannst du gerne auch ein paar Sätze dazu schreiben, warum du den Podcast gerne hörst. Und bei Spotify kannst du direkt unter der Folge eine Nachricht hinterlassen. All das hilft mir einfach, in den Ratings der Podcasts-App höher zu steigen, sodass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird. Vielen Dank und bis nächste Woche.